Liebe Freunde, ich begrüße Sie ganz herzlich nach der langen Pause, die wir hatten. Jetzt fing das also wieder ganz energisch an. Unser heutiges Thema, das Wirken Michaels in unserer Zeit und seine geistigen Impulse für die nähere und fernere Zukunft. Also wir stehen jetzt wieder in der Michaelzeit drinnen, wir stehen überhaupt im Michael-Zeitalter drinnen und von Michael sind sehr wichtige Impulse für unsere Zeit und für die Zukunft zu erwarten, besonders wenn wir als Anthroposophen die Dinge betrachten. Wenn wir uns mit Michael beschäftigen, wenn wir uns überhaupt mit geistigen Wesenheiten beschäftigen, dann ist das ja für uns Anthroposophen überhaupt eine ganz wichtige Grundwahrheit oder eine Grundtatsache, die wir vor allem unsere Gefühle, unsere Empfinden aufnehmen müssen, dass wir es in der Welt eigentlich rundherum mit geistigen Wesen zu tun haben. Dass die Wirklichkeit eigentlich aus geistigen Wesen besteht und nur aus geistigen Wesen. Alles andere ist letztlich Erscheinung. Es gibt geistige Wesenheiten und die Taten, die sie setzen. Und alles andere ist Erscheinung dieser Wesenheiten und der Taten dieser Wesenheiten. Und wenn wir von geistigen Wesenheiten sprechen, dann sind die, die uns am allernächsten stehen, natürlich unsere Mitmenschen. Das sind schon einmal geistige Wesenheiten, hoffentlich. Manchmal zweifelt man ein bisschen daran, aber im Prinzip ja doch. Also die Menschen, die um uns herum sind, aber eben auch nicht nur die Menschen, die wir mit Augen sehen, mit Händen greifen können, sondern Sie wissen, es gibt ja auch die Menschen, die über die Schwelle des Todes getreten sind und die bereits in einer für uns sinnlich nicht mehr sichtbaren Welt sind, aber doch teilweise sehr nahe unserer Welt sind. Also wenn wir Kontakt mit geistigen Wesenheiten suchen, dann sind es eben die Mitmenschen, die physisch verkörpert sind, aber als nächstes auch gleich die Toten, die hinübergegangen sind, die eigentlich immer mit uns sind und die uns begleiten. Und die eigentlich viel näher da sind, als wir heute oft glauben. Besonders nahe steht uns dann auch die Engelhierarchie. Die Engel, die, Sie wissen, jeder Mensch hat seinen leitenden, führenden Engel, den man oft auch den Schutzengel nennt, der den Menschen eigentlich durch die verschiedenen Inkarnationen führt, der auch das Gedächtnis bewahrt über die verschiedenen Inkarnationen, der in letzter Instanz auch sozusagen unser Geschick, unser Karma leitet. Zwar nicht macht er es alleine aus, aber er verwaltet es sozusagen bis zu einem gewissen Grad. Das ist also auch eine Wesenheit, die uns sehr, sehr nahe steht und mit der wir eigentlich täglich zu tun haben. Nur wir merken es halt nicht so bewusst. Das passiert halt alles im Unterbewusstsein. Und dann über den Engeln gibt es eben die nächste Hierarchie, die Erzengel, zu denen Michael gehört, bis zu einem gewissen Grad. Ich sage bis zu einem gewissen Grad, warum? Weil Michael heute bereits in einem sehr, sehr starken Aufstiegsprozess ist und wie Rudolf Steiner oftmals gesagt hat, dass er heute schon dabei ist, im Zeitgeist zu etwas noch höherem aufzusteigen. Also über die Hierarchie der Erzengel hinaus aufzusteigen. Und die Wirkungen, die wir heute von Michael erfahren, hängen durchaus damit zusammen, dass er in diesem Aufstieg zum Zeitgeist begriffen ist. Das heißt, wenn wir davon sprechen, dass wir jetzt im Michael-Zeitalter stehen, dieses Michael-Zeitalter ist also zunächst einmal eines dieser sieben Erzengel-Zeitalter, die sich immer im Zeitenlauf abwechseln. Es gibt also immer sieben solcher führender Erzengel und jeder dieser führenden Erzengel führt eine Epoche von etwa 300 bis 350 Jahren. Das ist nicht so ganz genau das Jahr immer ausgemacht, das ist nicht so ganz gleichförmig, aber etwa 300 bis 350 Jahre, sieben führende Erzengel gibt es. Und die wechseln sich im Zeitenlauf ab. Es sind also etwa sieben solcher Erzengel-Perioden fallen etwa in eine Kulturepoche hinein. Wobei sich der Anfang aber nicht immer genau deckt mit dem Beginn einer Kulturepoche. Also das geht nicht so wie ein mechanisches Räderwerk, sondern es ist also ein kleinerer Zeitrhythmus, der sich einlagert in den Rhythmus der großen Kulturepochen. das Michael-Zeitalter, das gegenwärtige Michael-Zeitalter hat 1879 begonnen. Also wenn wir das ein bisschen durchrechnen, denke ich, dass wir so etwa am Anfang des zweiten Drittels dieser Michael-Zeit stehen. Aber sie unterscheidet sich von früheren Michael-Zeiten schon allein dadurch, dass ein Michael jetzt zum Zeitgeist aufsteigt. Und das heißt insbesondere, dass das Michael-Zeitalter viel stärkere Nachwirkungen haben wird. Dass Michael noch über diese 350 Jahre hinaus wirksam sein wird, ja sogar sich seine Wirksamkeit noch steigern wird, weil er dann noch stärker zum Zeitgeist aufgestiegen ist und damit nicht nur so eine kurze Zeitepoche führt, sondern letztlich dazu aufsteigt, eine ganze Kulturepoche zu führen. Einmal. Wir werden uns das noch genauer im Detail anschauen. Das letzte Michael-Zeitalter vor dem jetzigen fiel in die vorchristliche Zeit, Blütezeit Griechenlands etwa. Blütezeit Griechenlands, die klassische Zeit Griechenlands hängt damit zusammen, dass das ein Michael-Zeitalter war. Also das Zeitalter, in dem die griechische Kunst geboren wurde, in dem die Philosophie geboren wurde. Das waren also ganz starke Michael-Impulse. Hört dann etwa auf 200 vor Christus und dann kommt ein sehr düsteres Zeitalter, aus erdenglischer Sicht das Orifiel-Zeitalter. Orifiel hat mit den Saturnkräften zu tun, so wie Michael mit den Sonnenkräften zu tun hat. Und die Saturnkräfte haben auf Erden immer, sehr stark umwälzende Wirkungen, sagen wir mal so. Die uns hier unten also oft auch sehr, sehr negativ vorkommen mögen, also wo sich zumindest sehr Dramatisches ereignet. Und gerade in diese dramatische Zeit hinein fällt dann die Christgeburt. Also nicht in das Michael-Zeitalter hinein, sondern in das darauffolgende Orifiel-Zeitalter. Und auch auf unser Michael-Zeitalter wird wieder ein Orifiel-Zeitalter fallen, in dem es also sehr turbulent werden wird. Und es gilt also jetzt genügend Kräfte vorzubereiten, um dann durch diese Zeit durchzukommen. Das wird eine sehr schwierige Zeit für die ganze Menschheit sein. Also wenn wir glauben, dass unsere heutige Zeit schon schwierig ist, dann ist sie noch bequem im Vergleich zu dem, was dann kommen wird. Indem Michael zum Zeitgeist aufsteigt, die anderen Erzengel aber nicht, entsteht auch, das gegenwärtig zumindest noch nicht, entsteht auch eine gewisse Differenz, möchte man sagen, ein gewisser Gegensatz sogar zwischen Michael und den anderen Erzengeln. Also Michael und die anderen Erzengel stehen bis zu einem gewissen Grad in einem Gegensatz, den man vielleicht ein wenig vergleichen kann mit dem, was im Beginn der Schöpfungsgeschichte der Fall war, als Jahwe, als einer der sieben Elohim den anderen sieben Elohim gegenüber, den anderen sechs Elohim gegenübergetreten ist. Da war auch ein gewisser Gegensatz da zwischen Jahwe und den anderen Schöpfergöttern. Und Sie wissen, in der Bibel am Anfang wird gesprochen von den Elohim in der Mehrzahl. Also es gibt nicht einen Schöpfergott, sondern es gibt eigentlich sieben, die unmittelbar mitwirken an der Schöpfung der irdischen Welt. Und einer dieser sieben ist Jahwe. Und der hat dann einen sehr eigenständigen Weg durchgemacht und hat in gewissem Sinne die Führung damals übernommen. Und hat die Führung so übernommen, dass insbesondere die Entwicklung der Menschheit einen Weg genommen hat, dass alles zunächst einmal aus der Naturanlage heraus bewirkt wurde. Jahwe wirkt am stärksten über die Fortpflanzungskräfte. Nicht unmittelbar über das Seelische oder über das Geistige, das war bei Menschen noch viel zu chaotisch ausgebildet, der Funke des X überhaupt noch ganz, ganz winzig klein, also von da war noch nichts zu erwarten. Die geistigen Kräfte, die den Menschen einmal hereinführen in die irdische Welt, die wirken aus der Naturanlage heraus, ganz stark. Auch alles, was an geistigen Eingebungen kommt, kommt eigentlich auf dem Umweg über die Naturanlage heraus. Also es muss ja auch in alten Zeiten eine gewisse, wie soll man sagen, körperliche Begabung dazu vorhanden sein, um Geistiges wahrzunehmen. Je weiter man zurückkommt, desto mehr Menschen hatten von Natur aus diese Begabung. Später ist das immer geringer geworden. Und man musste dann mit der Zeit eben nach bestimmten Methoden suchen, wie man in einem kleinen Menschenkreis zumindest diese Begabungen noch erhalten hat. Aber so erhalten hat, dass man es auf Grundlage, auf der Naturgrundlage erhalten hat. Und wenn Sie schauen, die alten Einwanderungswege, auch noch etwa in Ägypten oder so, beruhen sehr stark auf dem körperlichen Prinzip. Also erstens einmal der Pharao, aber ähnliches galt auch für die Priester. Die wurden einmal ausgewählt und man könnte gerade so sagen gezüchtet mit im Prinzip der Nahehe. Bei den Pharaonen war ja Geschwister-Ehe üblich, also ganz nahe Ehe. Und in diesen damaligen Zeiten hat das noch bewirkt, dass hier wirklich ein Menschengeschlecht entstanden ist, dass sich diese geistigen Fähigkeiten noch auf Basis der Naturgrundlage erhalten hat. Und das versuchte man in möglichst lange noch weiter zu erhalten, es wurde dann immer schwieriger. Und zugleich war verbunden dieser Einweihungsweg, den etwa dann ein Pharao durchmachen musste, vor allem auch mit sehr harten körperlichen Prüfungen. Also ganz anders, als das heute funktioniert. Die Prüfungen, die damals etwa ein Pharao durchmachen musste, würden die erstens gar nicht mehr aushalten und gar nicht mehr durchstehen. Und es würde auch nichts nützen, weil unsere Körpergrundlage längst das nicht mehr hergibt. Also vieles von diesen geistigen Kräften, die noch in vorchristlicher Zeit etwa auch durch den Körper des Menschen gewirkt haben, wirken heute nicht mehr, können auch nicht mehr aufgeweckt werden. Daher funktioniert im Prinzip so etwas wie das alte Yoga-System heute nicht mehr. Weil Yoga ist ein ähnliches Prinzip, wo man durch Beeinflussung der Atmung, durch bestimmte Körperstellungen, die man einnimmt, sozusagen das Geistige herauslockt, aber auf dem Umweg über das Körperliche. Das funktioniert im Prinzip heute nicht mehr. Ich meine, es ist vielleicht eine ganz nette Gymnastik, aber viel mehr kommt nicht raus. Es ist halt beweglich, das sicher. Aber nichts Geistiges kommt heraus. Also alles geht in alten Zeiten, man kann sagen, etwa bis zur Zeitenwende, vor allem über die Naturanlage. Und daher ist überhaupt in alten Zeiten auch dieses Gebot ganz besonders wichtig, das ausgesprochen wird, seid fruchtbar und nähret euch. Denn dadurch bringt ihr den Geist in die Welt hinein. Nur auf diesem Wege könnt ihr es machen, auf keinem anderen Wege funktioniert es. Alle Naturbegabung ruht auf dieser Grundlage. Also Nachwirkungen gibt es bis in die heutige Zeit. Es gibt Menschen, die eine gewisse Begabung für etwas haben, die aber ganz noch auf der körperlichen Anlage beruht. Und wir sind aber jetzt in dem Zeitalter drin, wo das allmählich ganz verschwinden wird. Es wird nicht mehr sehr, sehr, sehr lange funktionieren. Bei Einzelnen geht es noch ein bisschen. Wenn man denkt bei einem Musiker zum Beispiel, was das der Bau des Ohres ausmacht. Oder auch wenn ein Instrument spielt, was der Bau der Finger ausmacht. Die Länge der Finger, die Gelenkigkeit, die da drinnen ist. Das sind Dinge, die durchaus von der Naturanlage vorgegeben sind. Ein anderer, der halt, weiß ich nicht, ob es überfällt, wie es so Finger hat, tut sich halt ein bisschen schwer, dann bei der Geige da fein zu greifen. Oder beim Kontrabass oder sonst so. Und trotzdem wird es für die Zukunft nicht mehr genügen, diese Anlage. Vor allem, sie wird auch immer schlechter werden. Es wird kaum mehr Menschen in der näheren Zukunft schon geben, die einen so perfekten Körperbau haben, dass das funktionieren kann, alleine aus dem heraus. Es wird viel mehr davon abhängen, was der Mensch auf dem Umweg eben über seine geistigen Kräfte, über das Seelische dann da hineinträgt. Also es wird weniger die Naturanlage sein, sondern die Anlage, die wir uns erwerben. die Naturanlage, die die Menschen in der Vergangenheit hatten, auch die genialen Begabungen, die darauf beruhen, hängen natürlich auch zusammen mit dem Schicksal des Menschen. Mit welchem Körper er sich baut, hängt zusammen mit seinem Schicksal. Aber in alten Zeiten war es eben möglich, wenn ein Mensch also gewisse Vorleben hatte, in denen er sich gewisse geistige Fähigkeiten ausbilden konnte, dass er dann eben auch einen entsprechend genial gebauten Körper erzeugen konnte, mit Hilfe der geistigen Wesenheiten natürlich, selber alleine nicht. Auch das wird immer schwieriger. Das muss uns bewusst sein, also auch wenn wir in einem Leben sehr starke geistige Kräfte in einer bestimmten Richtung entwickeln, die uns vielleicht prädestinieren wird, einen bestimmten Körper zu haben, der dann sehr gute Anlagen hat, dann gelingt es heute nicht mehr, das wirklich umzusetzen ganz. Denn eines ist eine wichtige Tatsache für unsere Zeit, das rein physische des Menschen, das körperliche, ist in einem unaufhaltsamen Bergabprozess begriffen. Eigentlich schon seit der Zeitenwende geht das, aber jetzt in unserer Zeit geht es immer schneller. Es ist ein Prozess, der sich beschleunigt. Und es wird sehr darauf ankommen, dass wir das, was unserer körperlicher Befähigung fehlt, dass wir das durch seelisch-geistige Kräfte, durch ätherische Kräfte teilweise ausgleichen können. Man kann das. Nur der Punkt ist der, wenn man es durch seelische, ätherische Kräfte ausgleichen will, dann bedarf es jetzt und hier einer bewussten geistigen Arbeit. Dann kann man sehr vieles ausgleichen. Oder Steiner schildert das so einen Fall, da ist ein Mann, der Künstler, das ist ein Mann mit, ist einmal zu einem Phrenologen gegangen, also das sind diese Schädelforscher, die da den Schädel abtasten und aus gewissen Höckern und so alles Mögliche schließen. Und das war also schon im 19. Jahrhundert, irgendwann muss das gewesen sein, das ist schon eine Weile her. Und dann wird dieser Phrenologe, dieser Professor ein bisschen verlegen und ein bisschen rot, weil da hat er irgendwas gegriffen, was er, ja, das ist so mein Verbrechertitel, sagt dann der Künstler darauf. Aber ich habe mir durch viel, viel Fleiß und Ding, diesen Tiefskin, den ich da habe, allein körperlich, habe ich mir ausgetrieben sozusagen. Was nichts anderes heißt, dass er sich im Ätherischen einen Ausgleich dafür geschaffen hat. Man kann nämlich sehr gut bis zu einem gewissen Grad zumindest das, was an körperlichen Defekten da ist, im Ätherischen ausgleichen. Natürlich nicht alles, aber gerade die Dinge, die sehr wesentlich sind für unsere Geistestätigkeit, auch für unsere künstlerische Tätigkeit, das können wir sehr gut ausgleichen. Nur es erfordert eine sehr, sehr intensive Arbeit, weil alles, was bis ins Ätherische hinein wirken soll, das erfordert Üben, 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 über Jahre, über Jahrzehnte vielleicht sogar. Also mit einer sehr, sehr energischen Tätigkeit, die auf Wiederholung auch beruht. Also das heißt, es wird die Willenskraft vor allem gefordert. Weniger der Intellekt als die Willenskraft. Das ist genügt nicht, dass ich mir denke, ja, wie mache ich das am gescheitesten, dass ich das ausgleiche? Aha, ich habe jetzt eine geniale Theorie, wie das funktionieren könnte, ich weiß es. So und mal ist es ausgeglichen, also funktioniert es nicht. Sondern ich muss tun, ich muss etwas tun. Ich muss zuerst mein Seelisches verändern und von dem Seelischen dann weiter bis ins Ätherische hineinwirken. Und das wird auch immer mehr wichtig werden für den Künstler etwa, eben weil diese Naturanlage immer mehr zurückgeht. Und vor allem, weil insbesondere sie, wenn sie schon in der Jugendzeit da ist, dann etwa ab der Lebensmitte dann allmählich zu verdrücken beginnt. Sie kennen ja, dass es gibt Jugendgenies und es gibt Altersgenies. Und es gibt welche, die es schaffen, vom Jugendgenie ins Altersgenie überzugehen. Aber wie funktioniert das? Das Jugendgenie beruht seinen großen Teil darauf, dass es seine geistigen Kräfte noch aus der körperlichen Anlage herausholt. Das geht, solange der Körper des Menschen noch im aufsteigenden Prozess ist, also etwa bis zur Lebensmitte. Und dann kommt eine große Krise. Viele dieser Künstler sterben dann in diesem Alter, so 35, 40 halt oder so herum. Oder sie verlieren einfach ihr Talent und sind dann verzweifelt und laufen dem nach, was sie einmal so perfekt beherrscht haben, und plötzlich eigentlich funktioniert nichts mehr. Also sie haben keine Inspiration mehr, die Fähigkeiten lassen nach. Das liegt eben daran, dass die Naturanlage immer mehr ausläuft. Also insbesondere auf der Lebensmitte. Und dann besteht die Kunst eben darin, wenn man schon so eine geniale Anlage von Jugend auf hat, rechtzeitig daran zu arbeiten, sich diese Kräfte, die man eigentlich von Natur aus noch hat, auf neue Art wieder zu erwerben. Das ist, fällt vielen sehr schwer, weil es ist natürlich verführerisch, wenn ich so eine tolle Begabung habe und man eigentlich leicht fühlt, ja, warum soll ich eigentlich da nicht arbeiten, daran haben wir diese Fähigkeit, die ich eh habe, zu bewahren oder wie oder was. Also viele Genies sind dann oft sehr, sehr schlampige Genies und arbeiten eigentlich nicht genug an sich und verlieren dann ihre Anlage. Einfach. Das passiert sehr häufig. Sie können das verfolgen. Bei vielen Künstlern ist so also in der Lebensmitte herum eine große Krise. Vor allem bei denen, die von jung auf schon begabt waren, die als Kinder vielleicht sehr begabt waren. Da kommt oft eine Krise, über die dann manche gar nicht hinwegkommen. Und die dann eigentlich nachher ganz durchschnittlicher Mensch ohne besondere Begabung sind. Also das heißt, wir müssen rechtzeitig beginnen, daran zu arbeiten, das, was uns vielleicht die Naturanlage noch ein bisschen geschenkt hat, für das Alter oder für das zweite Lebenshälfte auf neue Art zu gewinnen. Nämlich vom Geistigen über das Seelische her bis ins Ätherische dann hinein. Das ist also ein ganz umgekehrter Weg. Während es sonst kommt es eigentlich vom Geistigen, das den Körper von unten her baut. Dass das Körperliche nicht mehr das Werkzeug, das unmittelbare Werkzeug für das Geistige sein kann, bedeutet auch, es wird überhaupt keine Methoden geben, wie man sozusagen aus dem rein körperlichen heraus den künftigen Menschen konstruieren oder planen kann. Was ja immer wieder irgendwo im Gespräch ist, denken Sie nur an die Gentechnik etwa. Wo man also sagt, naja, gut, der Mensch ist halt so wie er heute ist, noch nicht so ganz perfekt, er hat so seine gewissen Mängel, also wir werden versuchen, den genetischen Defekt, der vielleicht die Ursache davon ist, irgendwie zu beheben. Und man scheut sich zwar heute noch, diese Dinge auf den Menschen anzuwenden, aber sie können versichert sein, dass man das da und dort in der Zukunft tun wird und versuchen wird. Nur es wird mit Sicherheit nicht das herauskommen, dass dadurch Menschen entstehen, die also die Zukunft mittragen können. Ganz im Gegenteil. Es wird also etwas ganz Schreckliches eigentlich davon herauskommen. Wir haben ja schon diesen Wahnsinn mit Rassenhygiene und Auszucht und so weiter gehabt im vergangenen Jahrhundert. Und was mit der Gentechnik heute ist, ist es nur etwas subtiler, aber das Prinzip ist das gleiche dahinter. Und das heißt auch, dieses ganze Gedankengut, das man heute ja zu Recht ist, also so anprangert und sowas hinter der Nazi-Zeit gestanden ist, aber in Wahrheit steckt es heute immer noch in Teilen des naturwissenschaftlichen Denkens einfach drinnen. Und es ist eigentlich, wenn man bei diesem Denken festhält, an diesem Denken festhält, ist es eigentlich, naja, eine Unwahrheit, wenn man sie andererseits auflehnt gegen solche Aufzugsprogramme, nicht wahr? Man müsste eigentlich sagen, wenn wirklich nur diese naturwissenschaftliche Wahrheit gegeben ist und die Welt so ist, dann hätten eigentlich diese Aufzugsprogramme recht. Minderwertiges Leben muss ich schauen, dass ich halt möglichst human entsorge, irgendwo ausscheide aus der Menschheitsentwicklung und ich züchte das, was halt am geeignetsten erscheint. Die naturwissenschaftliche Denkweise kann nicht anders. Das muss einem ganz bewusst sein. Und weil es ist so vieles, was heute, es wird natürlich gerechnet gegen was, wie das damals war, und sowas darf man heute nicht mehr tun, alles darf man nicht mehr tun, ja. Aber solange man so denkt, tut man es in Wahrheit. Man tut es nur auf eine viel subtilere und viel verstecktere Weise, auf viel unauffälligere Weise. Sicher nicht mehr so brutal und so offen nach außen hin, aber vielleicht umso brutaler im Verborgenen. Wenn man auch denkt, also vielleicht als Nebenanmerkung dazu, was den Tieren für Leid angetan wird im Zuge dieser Forschungen, wo sie keiner Gewissen daraus macht oder weniger Gewissen daraus machen, wo wirklich schrecklichste Dinge auch passieren, für etwas, das eine absolute Sackgasse ist, das nicht mehr funktionieren kann, was in gewisser Art halt anders als Autoprogramm in alten Zeiten aber funktioniert hat. In der Pharaonenzeit hat das noch funktioniert. Nur die haben halt keine Gentechnik dazu gebraucht, aber da hat es noch funktioniert, aber heute funktioniert es prinzipiell nicht mehr. Man kann also den künftigen Menschen nicht am Reisplatz planen und den im Labor konstruieren. Da sieht es ein Homunculus da aus, aber niemals ein Homo, ein Mensch. Das hat eh schon der Goethe im Faust so dargestellt. Das heißt, was heißt das aber für uns als Menschen unserer Zeit? Das heißt, wir müssen also viel stärker über das seelisch-geistige arbeiten und können uns weniger auf die körperlichen Kräfte verlassen. Das heißt, wir müssen aber insbesondere Kontakt suchen zu den geistigen Kräften, denen wir unmittelbar im Seelischen begegnen können. Ich will nicht jetzt gleich unmittelbar über die körperliche Grundlage irgendwas bewirken, sondern denen wir eher noch im Seelischen begegnen können. Denn das ist der Punkt, je höher die Hierarchien sind, mit denen wir es zu tun haben, dann sind das gerade die, die eben das Physische des Menschen bauen, die Naturanlage bauen. Und das passiert aber völlig unbewusst. Das arbeitet ganz im Unbewussten. Und da, was in unserem Körper da passiert, da haben wir eigentlich kaum eine Chance, mit dem Bewusstsein heranzukommen. Da muss man schon sehr, sehr hohe geistige Schulung haben, dass man in diese Dinge eindringen kann. Gerade die geistigen Kräfte, die am Körper arbeiten, die sind am allerschwersten zu durchschauen. Wir würden das gar nicht aushalten, das zu durchschauen. Wissen Sie, was das wäre? Das wäre ein fürchterlicher Schmerz, wenn das ins Bewusstsein käme. Denn Schmerz entsteht dadurch, dass ein zu viel am Bewusstsein entsteht, wo wir es noch nicht gewohnt sind, wo wir es noch nicht aushalten. Und wenn uns bewusst würde, mit einem Schlag bewusst würde, was da alles im Körper passiert, welche geistigen Kräfte dahinter stehen, das wäre so eine Fülle, das wäre so ein brennender Schmerz, der uns überfluten würde. Wir würden das nicht aushalten. Also es ist gut, dass wir das alles nicht mitbekommen. Schmerz ist eigentlich immer etwas, was entsteht durch die Enge unseres Bewusstseins. Dass so an die Grenzen kommt, dass überflutet wird. Wir müssen also Kontakt aufnehmen, so ein bisschen zu geistigen Wesenheiten, die uns näher stehen in gewisser Weise, die unserem Seelenleben näher stehen. Und das sind eben gerade die geistigen Wesenheiten der dritten Hierarchie, also die Engel, die Erzengel und die Urengel. Und Michael will ganz besonders uns dabei unterstützen, dass wir nach und nach in einem immer bewussteren Verkehr mit gerade diesen geistigen Wesenheiten der dritten Hierarchie, also mit den Engeln, mit den Erzengeln, mit den Urengeln kommen. Das zunächst einmal vor allem. Es soll also immer mehr in der Zukunft die Wirkung dieser geistigen Wesenheiten im klaren Licht des Bewusstseins erfahren werden. Denn heute ist es eben noch so, dass diese Engel, Urengel, Erzengel, dass sie zwar wirken über das Seelische des Menschen, vor allem über das Seelische des Menschen, aber sie wirken eben noch immer durch sehr stark unterbewusste Seelentiefen, also die wir noch verschlafen. Michael will uns dazu führen, das immer mehr ans Licht des Bewusstseins zu heben. Aber natürlich nicht ans Licht des äußeren Verstandesbewusstseins, weil das wird uns nichts davon zeigen. Da sehen wir die Gegenstände um uns herum und können verstandesmäßig über sie nachdenken, aber da werden wir nichts von den Engeln erfahren, da werden wir schon gar nichts von den Erzengeln und Urengeln erfahren. Also nicht das Licht des äußeren Verstandesbewusstseins, sondern eines neuen Geistesbewusstseins, das jetzt weniger mit dem Gehirn des Menschen zu tun hat, sondern das aus dem Herzen der Menschen aufsteigt. Und zwar auch nicht aus dem physischen Herzen eigentlich, sondern aus dem Ätherischen des Herzens, oder besser gesagt aus dem, was sich ätherisiert im Herzen. Wir haben in den Vorträgen vor dem Sommer schon vor längerer Zeit gesprochen von der Ätherisation des Blutes, das vom Herzen aufsteigt. In ganz kleiner Menge, in ganz kleinem Ausmaß verwandelt sich physisches Blut in ätherisches beim Menschen. Und den Blutstand, der gerade vom Herzen aus aufsteigt, verwandelt sich physische Substanz in ätherisches, also in lichtartiges, in Klangäther, in Lebensätherkräfte. Und gerade diese Ätherkräfte, die hier vom Herzen aufsteigen, die sind eigentlich die wesentliche Voraussetzung dafür, dass wir dieses michaelische Herz denken, wenn Sie so wollen, entwickeln können. Wir müssen lernen, mit dem Herzen zu denken, nicht nur mit dem physischen Gehirn. Wir müssen das ja nicht gleich ganz verlernen, wir müssen nicht gleich ganz dummer und da oben werden, aber es muss dazu kommen, eben vor allem, wenn wir uns mit Geistigen beschäftigen, ein Denken mit den Kräften des Herzens, mit den ätherischen Kräften, die vom Herzen aufsteigen. Und dass dieser Impuls, dass diese Kräfte genutzt werden können als Denkkräfte, die im Übrigen viel, viel weitheitsvoller natürlich sind als das, was wir mit dem Gehirn ausdenken können. Das ist eigentlich was ganz Geringes. Also selbst wenn wir die höchste Logik aufbieten, ist das immer noch eine Kleinigkeit gegen die Weisheit, die in diesen Kräften drinnen steckt. Dass wir uns diese Kräfte wirklich bis ins Bewusstsein hinaufheben können, das hat eben etwa begonnen mit dem Michael-Zeitalter. Da fängt das langsam an. Also 1879 herum. Da fängt es an, dass die Menschen überhaupt erst die Möglichkeit haben, diese Ätherkräfte des Herzens für das Denken zu nutzen. Es ist noch nicht eine Hellsichtigkeit, aber es ist eine andere Art des Denkens, eine Art des Denkens, die aber auch Geistiges wirklich erfassen kann. Ja, wie schreibt das also Steiner? Er schreibt das so. Wer auf solche Dinge zu achten versteht, der konnte wissen, welch ein Umschwung im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts sich mit Bezug auf das Gedankenleben der Menschen vollzogen hat. Vorher konnte der Mensch nur fühlen, wie aus seinem Wesen heraus die Gedanken sich formten. Von dem angedeuteten Zeitabschnitt an kann er sich über sein Wesen erheben. Er kann den Sinn ins Geistige lenken. Da tritt ihm Michael entgegen und der erweist sich als alt verwandt mit allem Gedankenleben. Der befreit die Gedanken aus dem Bereich des Kopfes, er macht ihnen den Weg zum Herzen frei. Er löst die Begeisterung aus dem Gemüte los, so dass der Mensch in seelischer Hingabe leben kann an alles, was sich im Gedanken Licht erfahren lässt. Licht ist da sogar kursiv gedruckt, also besondere Unterstreichung auf Licht, weil Gedanken Licht, das hängt eben zusammen, damit das hier wirklich ätherische Lichtkräfte darin wirksam sind, wenn sie den vom Herzen aufsteuern mit sich ätherisierenden Blutstrom. Das werden zunächst Wärmekräfte, dann vor allem aber auch Licht. Und gerade also wo Michael damit verbunden ist, hat man sehr stark also mit diesen Wärme- und Lichtkräften, mit den ätherischen Wärme- und Lichtkräften zu tun. Wenn vom Flammenschwert Michael die Rede ist, dann sind das eigentlich diese Kräfte. Diese Wärme- und Lichtkräfte, das Wärmende, das Leuchtende darin. Das Michael-Zeitalter ist angebrochen. Die Herzen beginnen Gedanken zu haben. Die Begeisterung entströmt nicht mehr bloß mystisch im Dunkel, sondern gedankengetragener Seelensjahre. Nicht nur vom Denken im eigentlichen Sinn kann man eben ja erst sprechen, wenn das Ganze auch bewusst wird. Unterbewusstes Denken ist bei uns unter anderem vorhanden, nicht wahr? Das wissen wir nichts davon. Also wir können vom Denken eigentlich aus Erfahrungen sprechen, was ins Bewusstsein kommt. Und eben diese Herzätherkräfte können jetzt mit, seit Beginn des Michael-Zeitalters können sie ins Bewusstsein kommen. Bei Einfungen halt zumindest zunächst. Das Verstehen heißt Michael in sein Gemüt aufnehmen. Gedanken, die heute nach dem Erfassen des Geistigen trachten, müssen Herzen entstammen, die für Michael als den feurigen Gedankenfürsten der Welt schlagen. Also das ist einmal ganz wesentlich, dass das Denken ein anderes werden muss und auch werden kann. Wir werden uns in näherer Zukunft auch noch damit etwas genauer beschäftigen, was man ganz konkret tun kann, um diese Kräfte auszubilden und heraufzuholen. Denn ich habe unseren Vortragszyklus, der dann beginnt oder weitergeht, jetzt nicht mehr genannt die Zukunft der Menschheit aus anthroposophischer Sicht, sondern Anthroposophie als Zukunftsimpuls und ihre praktische Verwirklichung im täglichen Leben. Das heißt, es wird vor allem dann darum gehen, was kann man ganz konkret tun, um bestimmte Kräfte auszubilden, ohne dass man jetzt gleich Schulungsweg und so weiter spricht. Und das geht's gar nicht. Es geht um ganz elementare Dinge, die man tun kann, etwa um sein Denken in den Griff zu bekommen, um den Willen in den Griff zu bekommen und so weiter. Um wie man dazu kommen kann, ein bisschen die Schicksalsfäden, mit denen man zusammenhängt, zu durchschauen und vielleicht auch zu entwirren. Also ganz konkrete Dinge, weil Anthroposophie im michaelischen Sinn hat eigentlich nur dann einen Nutzen, wenn sie Tat wird, wenn man sie umsetzen kann im alltäglichsten Leben. Und es soll nicht etwas sein, wo wir jetzt immer am Dienstag verzeugt und hören das ein, zwei Stunden und sind befriedigt und das war's dann wieder. Ansonsten leben wir ganz normal, wie halt jeder andere draußen. Sondern es muss das Leben verändern können irgendwo. Und über diese praktischen Gesichtspunkte werden wir uns in der nächsten Zeit ein bisschen verständigen zu versuchen, weil Rudolf Steiner hat sehr, sehr viele Anregungen gegeben, die man dann auch selber fortspinnen kann und weiterziehen kann. Spinnen vielleicht nicht, spinnen dann genug, aber die man weiterführen kann, auch selbstständig. Es sind nämlich Anregungen, auch einfach selber seinen Weg zu finden, wie man das tun kann. Aber das werden wir dann konkret im Detail in den nächsten Vorträgen uns anschauen. Wenn wir gerade vom Denken sprechen, dann ist dieses Denken etwas, durch das ich am allerstärksten zunächst einmal die Engelhierarchie offenbaren kann. Also wenn wir von den Engeln sprechen, die uns begleitet, wenn wir von den Engeln sprechen, die unsere Mitmenschen begleiten, mit denen wir ja auch immer wieder zu tun haben, etwa namentlich mit all den Menschen, mit denen wir schicksalsmäßig zu tun haben, dann haben wir auch mit deren leitenden Engeln zu tun, dann sind es gerade diese Engel, die sich am deutlichsten noch durch das Denken offenbaren können, am unmittelbarsten. Und wenn wir diese michaelische Aufgabe begreifen, richtig begreifen, dann heißt es eigentlich, wir müssen zunächst einmal lernen zu denken im Gespräch mit unseren Engeln, im weiteren Sinn dann im Gespräch mit den Engeln unserer Mitmenschen. Das führt uns nämlich gerade dann dazu, erstens einmal unser eigenes Schicksal besser zu durchschauen, klarer zu durchschauen. Denn Denken im Gespräch mit dem Engel heißt natürlich nicht, dass wir über irgendwelche alltäglichen Dinge, äußere Dinge besprechen, sondern Dinge, die zwar im äußerlichen, alltäglichen Leben unmittelbare Wirkung haben, aber die mit tieferen Zusammenhängen, insbesondere mit unserem Schicksal, mit dem Karma, das mit uns verbunden ist, das uns mit anderen Menschen verbindet. Und dass wir sozusagen langsam erkennen lernen, die Gesetzmäßigkeiten unseres eigenen Schicksals. Nicht nur immer zu jammern, was ist mir denn heute schon wieder passiert, ich kann ja gar nichts dafür, ich bin ja eh so ein braver Mensch, warum ist mir schon wieder was passiert Und immer wieder passiert mir was, warum, ich bin so arm, warum denn? Es stimmt schon, natürlich ist man arm, wenn man Schicksalsschläge erfährt, aber sie haben einen tieferen Sinn und den kann man eigentlich nur wirklich entwirren und entrösten, wenn man in ein gewisses Gedankengespräch mit dem eigenen Engel kommt. Oder mit dem Engel der Mitmenschen, die einem jetzt Böses oder Gutes tun. Das ist ein Gedankengespräch, das eben noch nicht gleich eine hinsichtliche Beobachtung des Engels ist oder sowas. Also so hoch muss man gar nicht greifen. Es geht eben einfach darum, dass wir dann einmal einen Moment haben, wo wir zumindest Teile unseres Schicksalsgewebes klar überschauen können, wo das bewusst wird. Dann hängt das nämlich damit zusammen, dass das eine Eingebung unseres Engels ist und etwas von dem mitteilt, was hinter unserem Schicksal waltet, das wir ja eigentlich in letzter Konsequenz selber uns ausgesucht haben und selber wollen. Und das Schicksal ist niemals eigentlich ein Verhängnis, das von irgendeiner fremden Macht über uns verhängt ist. Es helfen zwar alle Hierarchien mit, dass wir unser Schicksal erfüllen können, aber in letzter Konsequenz sind wir selbst es und nur wir selbst, die es uns auferlegt haben. Niemand anderes. Schicksal ist keine Strafe für irgendwas. Das ist eigentlich ein falsches Bild, wenn man sagt, naja, du warst ein böser Mensch im letzten Leben, also jetzt wirst du bestraft. Du wirst schon sehen im nächsten Leben. Ja, wenn wir so aufpassen, dann war das selber, der das gesagt hat. Du böser Kerl, wirst schon sehen, das nächste Mal wird man das ordentlicher machen, aber das sind wir selber, die das sagen. Niemand anderer. Niemand anderer. Und zweitens, wenn wir durchschauen, die verwickelten Fäden unseres Schicksals, wenn wir durchschauen, vor allem langsam zu durchschauen beginnen, welche Schicksalsaufgabe wir uns überhaupt hier gestellt haben im Leben, dann lernt man nämlich auch erkennen, dass es durchaus sehr verschiedene Wege geben kann, wie man dieses Schicksal erfüllen kann. Und Menschen, die halt überhaupt nichts begreifen von dem Schicksal, das sie sich vorgenommen haben, bei denen muss halt dann das Schicksal immer heftiger zu rempeln beginnen, man fängt doch endlich an, was zu tun. Beim ersten Mal ist es meistens noch so ein leises Anzupfen, du, hallo, du solltest was tun. Beim zweiten Mal schon energischer, hallo, wach auf. Und irgendwann wird es dann immer heftiger und heftiger. Und wenn man nicht begreift seine Aufgabe, dann wird die Schicksalsaufgabe und das Schicksal, das man zu erfahren hat, dann oft sehr schwer natürlich. Wobei das natürlich sehr unterschiedlich ist. Ich meine, es gibt eben den anderen Aspekt, der auch der ist, dass Menschen, die angestrebt haben, eine sehr schnelle Entwicklung durchzumachen, das heißt, die sehr schnell sich geistig weiterentwickeln wollen, dass sie sich auch vorgenommen haben, sehr, sehr viel von dem, was schicksalsmäßig sozusagen noch auf ihnen lastet, jetzt gleich in dieser Inkarnation auszugleichen. Während ein Mensch, der sich halt weniger vorgenommen hat, das vielleicht über mehrere Leben ausdehnt und dann läuft das Schicksal, naja, unter Umständen ein bisschen gemütlicher dahin. Also nicht, dass wir jetzt den Fehlschluss nämlich machen, also ein Mensch wird sehr stark vom Schicksal gezeichnet und immer wieder geprüft, aha, naja, der war nicht fleißig genug, der hat seine Aufgabe nicht begriffen, natürlich schlechtes Schicksal ist, so das kann der Fall sein. Es kann aber auch genauso gut sein, nein, das ist einer, der sich sehr viel vorgenommen hat und der sehr viele Prüfungen jetzt schon auf sich nimmt. Der ein anderer, der etwas bequemer ist, sich auf mehrere Leben aufteilt und sich halt ein bisschen komotter macht, sozusagen. Das ist der Unterschied. Also man darf da nie Fehlschlüsse machen daraus. Es kann immer verschiedene Ursachen geben für etwas, was äußerlich sehr ähnlich erscheint. Ich sage das ganz bewusst, weil sonst entsteht so eine gewisse Einzelne, aha, naja, schau den an, der hat nicht genügend gearbeitet und so fort. Das muss überhaupt nicht der Fall sein. Es kann ganz anders auch laufen. Man muss eben wirklich immer den konkreten Einzelfall beobachten. Dann wird einem vielleicht etwas deutlich werden können. Am besten man fängt bei sich selber einmal an, das bei sich selber zu durchschauen, bevor man bei den anderen Herren kritisiert. Also es geht darum, die Unwissenheit über die Schicksalszusammenhänge aufzuhängen. Und letztlich ist es das, wovon schon Buddha gesprochen hat im 5. vorchristlichen Jahrhundert. Also was hat Buddha gesagt? Das ganze Leben ist eigentlich Leiden, aber warum ist das Leiden? Aus welchem Grund? Die Unwissenheit ist die Ursache des Leidens. Die Unwissenheit, nämlich, dass wir selber karmisch das Leiden verursacht haben. Und der Weg zur Aufhebung des Leidens besteht eigentlich darin, diese Unwissenheit aufzuheben. Nur war das, was Buddha eben damals gelehrt hat, erst für wenige Menschen möglich. Wir stehen heute in einer Zeit, wo das eigentlich für immer mehr Menschen möglich werden müsste. Nach diesem zumindest. Das heißt, Buddhismus im richtig verstandenen Sinn, nicht in dem Sinne, dass man jetzt Buddhismus nimmt, wie er zur Zeit Buddhas war, in einer vorchristlichen Zeit, wo die körperliche Anlage zum Beispiel noch eine ganz andere war, wie wir heute schon gesprochen haben. Aber ein Buddhismus, der unserer Zeit, unserer Mittelzeitalter angepasst ist, ist durchaus etwas Positives, ist durchaus nicht unvereinbar mit dem Christentum, ganz im Gegenteil. Rudolf Steiner hat ja sehr deutlich gezeigt, wie etwa im Lukas-Evangelium ganz starke Impulse eines erneuerten, durchchristeten Buddhismus drinnen ist. Und diese Elemente werden sehr wichtig sein für die Zukunft. Sie haben zum Beispiel gerade in der katholischen oder evangelischen oder sonstigen christlichen Lehre, haben Sie zum Beispiel gerade von diesen Schicksalszusammenhängen, finden Sie sehr wenig drinnen. Sehr wenig Hilfe im Grunde. Das ist halt Gottes göttliches Verhängnis, das gekommen ist und das muss halt ertragen. Aber viel mehr Konkretes erfährt man eigentlich nicht, aber das genügt für die heutige Zeit nicht. Das genügt nicht. Wir müssen dazu kommen, konkret das eigene Schicksal im Zusammenhang eben mit dem Schicksal unserer Mitmenschen zu durchschauen lernen. Zu begreifen, welche Aufgaben wir da haben. Und das beruht im Grunde auf einem erneuerten Buddhismus, aber in zeitgerechter Form eben. Ein zurückgebliebener Buddhismus kann natürlich auch viel Schaden anrichten, wie alles zurückgebliebene. Also unser Denken zu verändern, so zu verändern, dass die Herzen beginnen, bewusste Gedanken zu haben und diese Gedanken vor allem einmal darauf zu richten, die eigenen Schicksalsleben zu durchschauen. Das ist eine wichtige Aufgabe und eine wichtige Möglichkeit, die wir jetzt eigentlich schon haben. Wir werden in den nächsten Vorträgen uns mit diesen Dingen näher beschäftigen. Das hängt also zusammen damit, dass wir ins Gespräch mit unseren Engeln oder überhaupt mit der Engelhierarchie kommen. Über den Engeln erhebt sich die Hierarchie der Erzengel, zu denen Michael nicht mehr ganz gehört, sondern so ein bisschen darüber aufsteigt. Die Erzengel haben es, wie Sie wahrscheinlich wissen, nicht zu tun mit der Führung eines einzelnen Menschen, sondern mit der Führung größerer Menschengruppen. Also etwa ganzer Völker, wenn es im großen Maßstab geht. Daher wirken sie auch als Volksgeister. Und wirken als Volksgeister so, dass sie zum Beispiel sehr stark auf die Sprache heranwirken. Also sie sind auch die Sprachgeister in gewissem Sinne, zumindest dessen, was geistig hinter der Sprache steht. Aber das sind natürlich die ganz hohen Erzengel, denn auch bei den Erzengeln gibt es verschiedene Abstufungen. Und wenn wir vorhin von den 7 Erzengeln gesprochen haben, die sich der Abwechslung in den Zeitperioden, dann sind das nur die allerobersten, aber da gibt es noch viel, viel mehr in Wahrheit. Ist klar, jedes Volk, jede Volksgruppe bis zu einem gewissen Grad hat seinen Volksgeist. Da gibt es also sehr, sehr viele. Ja, nicht nur Völker haben diesen Gruppengeist, wenn sie so wollen, auch andere Institutionen, etwa wenn man so etwas hernimmt wie die katholische Kirche. Auch da gibt es einen gewissen, vielleicht ein bisschen ankaufen von irgendeiner Seite, erzähnlicher das führt. Ich meine, auch das müssen wir immer betrachten, wenn wir von diesen Wesenheiten der dritten Hierarchie oder überhaupt der höheren Hierarchie sprechen. Es gibt welche, die regelrecht die richtige Fortentwicklung durchgemacht haben, und es gibt aber auch immer zurückgebliebene Geister, die dann halt als Widersacher, als luziferische oder arimanische Widersacher wirken. Und die schleichen sich natürlich auch sehr gerne ein. Und sie sind auch in einem ständigen Widerstreit miteinander und mit den regelrechten Geistern, also auch bei den Volksgeistern ist das so. Also man kann auch nicht sagen, so, also das Volk wird jetzt durch einen Volksgeist geführt, ja schon, aber da ist gleich auf der einen Seite irgendein Luziferischer, der das Ganze ein bisschen in eine andere Richtung bringen will. Und vielleicht ist ein Arimanischer auch noch in der Nähe, der das auch wieder irgendwo anders hinziehen will. Aber solche Wesenheiten aus der Hierarchie der Erdengel gibt es eben auch bei anderen Menschengruppen. Also auch wenn man denkt, etwa größere Konzerne oder so etwas. Auch da stecken geistige Wesenheiten dahinter. Das sind nicht nur äußere Institutionen, da steckt etwas dahinter. Natürlich sind dann oft auch arimanische Geister bei diesen Dingen. Wenn es dann mehr oder weniger so Popgruppen oder irgend sowas sind, die auch ein riesiges Feld eigentlich von Menschen haben, die sie Einfluss haben und die so eine Gemeinschaft irgendwo bilden, dann sind da natürlich auch Wesenheiten dahinter, die im Prinzip zur Hierarchie der Erzengel gehören. Halt luziferische und untergeordnetere, aber immerhin, sie sind da. Also man hat es mit geistigen Realitäten zu tun. Und darum ist dann oft der Einfluss eben so stark. Und die das ist dann so verkascht und die da herumhupfen, das wirkt so stark auf die Menschen, das ist eigentlich verrückt. Und das sind aber geistige Kräfte, die da wirken. Und man muss bei all dem noch eines ganz wichtig ins Auge fassen, dass gerade die Widersachermächte in der Regel, gerade heutzutage, wesentlich stärker und zwingender auf den Menschen wirken oder auf Menschengruppen wirken als die regelrechten Geister. Und zwar aus einem zweifachen Grund. Erstens einmal, der Mensch soll in die Freiheit entlassen werden. Und die regelrecht fortgeschrittenen Geister halten sich sozusagen daran. Sie ziehen sich eigentlich davor zurück, den Menschen unbewusst zu beeinflussen. Immer mehr ziehen sie sich zurück davor, ihn unbewusst zu beeinflussen und in irgendeine Richtung zu dirigieren. Der Mensch soll frei sein und soll sich aus Freiheit ihren Inspirationen öffnen. Das heißt, er muss es bewusst anstreben. Das erhöht natürlich erstens einmal die Verantwortung des Menschen. Denn in alten Zeiten war es eben einfach so, die geistige Welt hat sich irgendeinen Menschen ausgesucht nach irgendwelchen Kriterien und hat ihn mit gewissen Inspirationen erfüllt. Und das konnte durchaus ein Mensch auch sein, der gar nicht so besonders vorbildlich zunächst einmal war. Sondern der aus bestimmten Gründen der geistigen Welt geeignet schien und der dann inspiriert wurde mit den entsprechenden Impulsen und dann unter Umständen Großes, Positives in der Welt vorangetrieben hat und vorangebracht hat. Das passiert heute immer weniger. Das heißt, die Gnade, der wir durchaus bedürfen, kommt heute nicht mehr so einfach von selber. Denn der Mensch muss sich ihr ganz bewusst öffnen. Er muss etwas dazu tun, dass er begnadet werden kann. Daran halten sich die richtig fortgeschrittenen Geister eigentlich sehr strikt. Nur die Widersacher nicht. Die Widersacher halten sich nicht daran, sie sagen nicht, der Mensch ist in die Freiheit entlassen, also ich überlasse es dir, ob du meinen luziferischen Impuls annehmen willst, oder meinen arimanischen oder nicht, sondern sie halten sich nicht zurück. Also sie zwingen den Menschen, sie zwingen ihn eben, indem sie irgendwo über den Weg des Unterbewusstseins wirken. Es geht immer über eine Dämpfung des Bewusstseins. Widersacher wirken immer mit einer Dämpfung des Bewusstseins. Sie wollen uns einschläfern für ihre eigentliche Wirkung. Und so umgehängter können sie arbeiten, vor dem Teufel spürt das Fältchen nie und wenn er den Kragen hätte. Das ist ganz wichtig. Daher also müssen wir auch lernen, diese Kräfte bewusst zu durchschauen, wo überall in der Welt wirken. dabei, man muss nicht immer nur schimpfen über die Widersachen, aber sie haben uns auch auf wichtige Dinge gebracht. Wenn man etwa denkt, wir haben davon gesprochen, also die Volksgeister sind zugleich die Sprachgeister auch. Sie geben uns also die Sprache. Sie geben uns vor allem den geistigen Hintergrund der Sprache. Aber wenn es alleine nach den Volksgeistern gegangen wäre, nach den richtig fortgeschrittenen Wesenheiten dieser Hierarchie, dann hätten wir nie eigentlich eine äußere Sprache entwickeln können. Es hätte Sprache in uns gewirkt, sie wäre etwas sehr geistig-seelisches gewesen, aber eine äußere Sprache wäre nie entstanden. Dass überhaupt die äußeren Sprachwerkzeuge entstanden sind und dass sie dann so geformt werden, dass sie einer bestimmten Sprache bis zu einem gewissen Grad angepasst sind. Wobei sie müssen denken, Sprachwerkzeuge, sie sieht ja der Kehlkopf und die Stimmbänder, da gehört der Atemorganismus dazu, da gehört sogar teilweise der Feinbau des Adernsystems dazu, also wie das Blut darin fließt. Dazu gehört namentlich aber auch jener Teil der Gehirnwindungen, die für die Sprache zuständig sind. Auch das gehört dazu, ohne dem funktioniert die Sprache nicht. Und das wird geprägt, so dass es einer bestimmten Volkssprache angepasst wird. Denn das Kind, wenn es die Sprache erwirbt, hat diese Zentren ja noch gar nicht ausgebildet. Namentlich diese Zentren noch nicht ausgebildet. Das bildet sich erst im Laufe der Zeit. Wenn nur die wirklichen Sprachgeister, die regelrechten Sprachgeister wirken würden, die würden nicht zum Beispiel das Gehirn entsprechend ausbauen. Es würde im Seelischen bleiben. Es würde rein im Seelischen bleiben, aber wir hätten nie die Möglichkeit, also unsere Sprachwerkzeuge wirklich zu ergreifen. Das ist also bis zur physischen hörbaren Sprache oder zur sinnlich hörbaren Sprache kommen kann, dazu sind wieder Sachen notwendig, und zwar arimanische Geister, in dem Fall, dass wir so bis ins Physische hineinwirken. Und wieso können sie wirken? Es sind eigentlich, dazu muss man eines sagen, nämlich die Volksgeister können eigentlich nicht unmittelbar bis ins Physische hineinwirken. Die wirken bis ins Seelische, teilweise noch bis ins Ätherische hinein, beeinflussen sie durch das Volkstemperament und dergleichen, aber sie wirken nicht unmittelbar ins Physische. Höchstens indirekt kann es dann über das Seelische, Ätherische weitergehen ins Physische, aber nicht unmittelbar, das können sie nicht. Sie sind also, wenn man so will, nicht kräftig genug dazu, denn um bis ins Physische zu arbeiten, muss man schon sehr, sehr hoch entwickelt auf eine geistige Hierarchie sein. Dazu sind eigentlich weder die Engel, die Erzengel noch die Urengel befähigt. Kennen das nicht. Die Ersten, die dazu befähigt sind, bis ins Physische zu wirken, sind Geister der Form. Geister der Form, zu denen auch die Elohim genannt, die Schöpfergötter, die in der Bibel genannt werden. Die erst sind die Ersten, die fähig sind, wirklich bis ins Physische, unmittelbar hineinzuwirken. Und sehen Sie, die arimanischen Geister, die uns jetzt die Sprachorgane bauen, das sind zurückgebliebene Wesenheiten, die eigentlich der Hierarchie der Elohim angehören. Aber eben nicht ganz ihre Aufgabe als Elohim geschafft haben, teilweise zurückgeblieben sind und dazu verurteilt worden sind, jetzt auf der Stufe der Hierarchie der Erzengel zu arbeiten. Aber doch haben sie teilweise die stärkeren Kräfte der Geister der Form. Und daher sind sie fähig, bis ins Physische hineinzuarbeiten. Sie können zwar nicht einen ganzen physischen Menschen schaffen, also sie könnten niemals das vollbringen, was die Schöpfergötter mit der Schöpfung vollbracht haben. Das könnten sie nicht. Aber sie können immerhin eben formend eingreifen in die Sprachorgane. Und alles, was mit den Sprachorganen zusammenhängt, bis ins Gehirn hinein. Bis in den Aderbau hinein. Bis in den Feinbau des Gaumens und dergleichen. Also gerade in diesem Bereich wirken sie hinein. Und dadurch entstehen eigentlich erst unsere äußeren Sprachen. Das ist eine arimanische Gabe und durchaus eine grundsätzlich schlechte Gabe, die wir dadurch bekommen haben. Und wenn man sagt, die Kunst und die Dichtung ist natürlich eigentlich geht auf Lucifer zurück, ja nur ohne den Ariman hätten wir sie auch nicht. Wir hätten eigentlich gar kein Werkzeug, um zu sprechen. Also da würde es auch keine Dichtung geben. Also der eigentliche künstlerische Inhalt der Dichtung stammt dann schon mehr von Lucifer, vor allem in der Vergangenheit. Aber das Werkzeug, mit dem wir das überhaupt äußern können, das stammt von arimanischen Wesenheiten. Ist also nichts grundsätzlich Schlechtes. nur für die Zukunft entsteht ein gewisses Problem. Wir haben schon davon gesprochen, dass eben die physische Anlage des Menschen immer weniger hergibt. Und das, was uns Sprache bedeuten kann, alleine also durch diese physischen Sprachorgane, das wird in der Zukunft uns immer größere Schwierigkeiten bereiten. Das wird einem Verfallsprozess entgegengehen, so wie das ganze Physische des Menschen einem Verfall entgegengeht. Und im Grunde ist dieser Verfallsprozess in den Sprachen deutlich bemerkbar. Es hängt nämlich letztlich damit zusammen, mit diesen arimanischen Kräften, die da hineinkommen. Und die eigentlich bauen wollen, da irgendwie bis ins Physische hinein, aber nicht mehr können. Weil nicht mehr in dem Maße können, weil einfach der Körper des Menschen das nicht mehr hergibt. Und wenn diese arimanischen Kräfte sozusagen Sturm laufen dagegen und immer wieder versuchen, da was hineinzubringen, richten sie im Grunde heute schon mehr Zerstörung an, als sie was aufbauen können. Und das ist eine der wesentlichen Ursachen, warum es zu einem Sprachverfall kommt. Der nämlich schon bemerkbar ist, nicht nur in unserer Zeit, sondern wir haben öfter schon darüber gesprochen, der eigentlich schon über Jahrhunderte und Jahrtausende bemerkbar ist. Je weiter man zurückgeht, die alten Sprachen sind die allerreichsten. Und je mehr wir in unsere Zeit hereinkommen, desto ärmer wird es eigentlich. Das alte Sanskrit ist unglaublich viel reicher etwa als das Altgriechische in seiner geistigen Ausdrucksfähigkeit. Und das Altgriechische ist wieder unglaublich viel ausdrucksreicher etwa als unsere heutigen Sprachen, etwa auch die deutsche Sprache oder gar die englische. Die englische Sprache hat am stärksten diesen Verfallsprozess durchgemacht, und zwar besonders in der letzten Zeit. Also wenn die Shakespeare Englisch noch hernehmen, das ist was unglaublich Reiches noch. Und was sehr Lebendiges. Das eigentliche Englische, das modernere Englische, ist ja gar nicht so viel früher entstanden. Den Chaucer und so im Mittelalter, da kommt dieses eigentliche Englische als Volkssprache erst heraus, als eigenständige Volkssprache, und jetzt beginnt schon wieder ganz stark zu verfallen. Also Sie sehen, was eigentliche Volkssprache ist, geht eigentlich an sehr rapiden Verfallsprozess entgegen. Das Urindische, das Sanskrit, war nämlich etwas mehr als bloße Volkssprache. Das ist noch was viel, viel Größeres. Also dieser Verfallsprozess ist in der Sprache merkbar, und er beschleunigt sich im weiten Sinne des Wortes zu einem höllischen Tempo in unseren Tagen. Und das heißt, auch für die Sprache muss ein neuer Anfang in neuer Art beginnen. Und auch da ist Michael ganz besonders wichtig. Michael hängt auch ganz besonders mit den Sprachkräften zusammen. Aber mit Sprachkräften, mit schöpferischen Sprachkräften, wird er das einmal auch vom Herzen aus aufsteigen, die also weniger zu tun haben eben mit diesen physischen Organen, sondern die lernen immer mehr umzugehen, auch mit den ätherischen Organen. Das wird die Sprache verändern. Das wird die Sprache verändern, dass sie lebendiger wird oder werden kann, wenn wir diesen Impuls ergreifen. Und wir sind auf dem Weg, dass die Volkssprachen langsam verschwinden werden. Sie werden zerbrechen. Die Frage ist, was wird dran kommen? Welche Art von Sprache wird es dann in der Esperanto geben, mit ein paar Zeichen oder so, wie man es ausgedacht hat, das wird sicher nicht funktionieren. Aber es wird eine neue Sprache entstehen, die in dem Sinn gar nicht mehr so festgeprägte, fix geprägte Worte hat, wie unsere heutigen Sprachen, nicht so ein Wort für dieses und ein Wort für jenes, und das ist eben so. Und so haben wir es gelernt von klein auf, und so bleibt es. Es wird ein Prozess entstehen, in dem der Mensch im unmittelbaren Anblick der Dinge, die ihm gegenüberstehen, oder dessen, was er ausrichten will, Worte schöpfen wird. Das wird noch eine Weile dauern. Aber er wird die Worte im Moment des Sprechens eigentlich erst erzeugen, und der andere Mensch wird im nachschöpferischen Prozess dieses Wort verstehen können. Darauf arbeitet eigentlich Michael hin. Das ist die künftige Entwicklung der Sprache im michaelischen Sinn. Die Sprache wird dadurch etwas sehr viel Feineres werden können, bei denen, die diese Entwicklung mitgehen. Es wird also eine gewisse Kluft entstehen. Die Gefahr besteht, dass ein Teil der Menschheit in eine fast Sprachlosigkeit versinkt, sodass sie nur mit so wenigen Vokabeln, die sie sich an den Kopf werfen, verständigen wird. Und eine andere Menschheit, die ihre Entwicklung selbst in die Hand genommen hat, die sich mit einer sehr viel feineren Sprache verständigen wird können, als das heute noch der Fall ist. Eine Sprache, die eben wirklich von jedem Menschen, der dafür offen ist, verstanden werden kann. Im Grunde geht es um eine Erfüllung dessen, was mit dem Pfingstwunder bezeichnet wird. Da beginnt das so ganz leise, nicht? Das ist auch so ganz leiser Impuls, nicht? Aber da wird doch von den Jüngern erzählt, dass sie jetzt so sprechen konnten, dass ihre Worte die Menschen aller Herzen die Herzen aller Menschen ergreifen konnten. Das heißt aber jetzt nicht, dass sie jetzt Chinesisch und Indisch oder sonst gesprochen haben, plötzlich waren Sprachtalente, Multitalente, und das ging es gar nicht. Sie konnten in ihren Worten, auch wenn sie nicht die Muttersprache dieser Zuhörer getroffen haben, aber sie konnten im Klang ihrer Worte, in der Formung ihrer Worte, das geistige Vermitteln, das im Christusimpuls drinnen ist, das sie verkünden wollten. Das konnten sie hinüberbringen an die Menschen. Das ist ein ganz, ganz, ganz leiser Beginn. Heute müsste es langsam beginnen, dass das weitere Kreise erfasst. Im Moment schaut es noch nicht so ganz aus danach. Also wenn man so hinausschaut, sieht man vor allem diesen Verfallsprozess, diesen arimanischen Verfallsprozess. Aber das wird verschwinden. Diese Sprachen, diese alten Sprachen in dem Sinn werden verschwinden. Alle. Sie werden alle zerbrechen im Laufe der Zeit. Also da wird nichts überbleiben davon. Ist auch gar nicht einmal negativ. Nämlich dann nicht, wenn zeitig genug das Neue entwickelt wird. Also man kann es nicht sagen, wir müssen das aber ewig bewahren, es ist ein schrecklicher Sprachverfall, wir müssen das festhalten. Es wird nicht funktionieren. Es wird nicht funktionieren, das heißt aber auch nicht, dass wir gleich jetzt von heute alles abschaffen müssen. Ist auch klar. Aber also wir sollen schon jetzt Dichtung und reiche Sprache und so weiter pflegen und daran aber lernen, dass die schöpferischen Impulse in der Sprache liegen, die nämlich auch diese alten Sprachen einmal geschaffen haben, nur heute erstorben sind. Aber wir müssen sozusagen lernen, man kann einmal anfangen, sozusagen die eigene Muttersprache sozusagen neu zu erfinden, neu nachschöpferisch wieder zu erleben. Also ihre Schöpfungsquelle, aus der sie heraus entstanden ist. Das ist das, was wir zum Beispiel in der Sprachgestaltung versuchen zunächst einmal. Nicht mehr und nicht weniger, als eigentlich die Quelle, aus der diese Sprache herausgekommen ist, die deutsche oder jede andere auch, am lebendigen Quellen zu erfassen. Nicht dort, wo sie schon vom fertigen Wort erstarrt ist, sondern zu erleben, wie sich eigentlich das Wort beginnt zu formen und zu bilden. Wenn wir diesen schöpferischen Prozess bewusst miterleben können, und das streben wir eigentlich an in der Sprachgestaltung, dass ein Bewusstsein auch dafür entsteht, dann lernen wir daran. Lernen wir daran, schöpferisch zu formen im Sprechen. Und irgendwann einmal, wenn wir jetzt so weit kommen, dass wir dann nicht mehr nur in ein bereits fertiges Muster hineinformen können, nachahmen können, sozusagen, sondern selbstständig, künstlerisch sozusagen weitergestalten. Im Grunde ist es ein Klammer. Diese neue Sprache, diese Worte, die werden nicht vergehen. Wie sagt der Christus, Himmel und Erde werden vergehen. Meine Worte aber werden nicht vergehen. Und das gilt für jedes Wort, das aus diesem Geist Michael oder aus dem Geist des Christus eingeht. Und Michael ist ja nur der Führer zu Christus hin. Das heißt, er hat mit dem Geist des Christus gesprochen werden. Das heißt aber, in die Sprache muss das Christusprinzip einziehen. In die Sprache muss einziehen das Prinzip der Liebe, das mitbringen wird. Als allererstes und nicht das Prinzip des Intellekts als allererstes. Die arimanische Entwicklung ist die, dass in die Sprache immer mehr das intellektuelle Element hineingekommen ist. Es war ursprünglich nichts oder nur sehr wenig drinnen. Heute ist es ganz stark drinnen. Und wenn wir Sprache hören, auf was achten wir? Auf den intellektuellen Inhalt. Jemand erzählt uns, aha, was bedeutet das, was meint das damit? Wir sehen ein Theaterstück, aha, was wird damit ausgesagt, was bedeutet das? Ist das historisch richtig oder nicht? Aha, und so weiter. Wir fangen sofort zu denken an und erleben gar nicht die eigentliche Formkraft der Sprache, sofern sie dann im modernen Dichtungen überhaupt noch drinnen ist. Das kommt dann noch als zweites dazu, weil viele Dichter oder sogenannte Dichter auch gar nicht mehr an den Sprachquellen herankommen, sondern halt einfach einen mehr oder eben weniger geformten Inhalt versagten. Aber das hat eigentlich mit der Sprache in Wahrheit gar nichts zu tun. Das ist etwas, was dazukommt erst. Und was wir aber heute für das Wichtigste nehmen, oder Steiner hat öfters gesagt, in der Kunst ist es überhaupt so viel als gedankliches, intellektuelles drin, ist so vieles unkünstlerisches drin. Alles, was intellektuell drin ist, ist eigentlich unkünstlerisch. Das heißt, an einem Gedicht oder einem Drama, alles, was ich inhaltlich verstehen kann, ist das Unkünstlerische daran. Ich denke, wie zum Beispiel Schiller an die Dichtung herangegangen ist. Schiller, wenn er gedichtet hat, hat nicht primär in seinen Inhalten Bewusstsein gehabt. Sein Schiller ist ausgegangen von einem Art musikalischen Motiv. Er hat eine gewisse Art Melodie, einen gewissen Rhythmus im Bewusstsein gehabt, der ihn dann halt immer losgelassen hat, der sich konkretisiert hat. Und wenn er diese Melodie fertig hatte, dann hat er sich einen Inhalt gesucht, den er diese Melodie mit Worten hineingegossen hat. Also sie haben dann Inhalt gesucht, der passt da hinein, denn die sehe ich da hinein. Aber es ging nicht primär darum, dass er irgendeinen bestimmten Inhalt mitzeigen wollte. Sondern es ist eine bestimmte Form in seinem Bewusstsein gestanden, die er dann mit den Worten, mit dem Inhalt erst erfüllt hat. Und in dieser Melodie war natürlich drinnen auch das Hell und Dunkel der Töne, was dann sehr entscheidet, welche Worte er auch auswählt für bestimmte Sache. Was sich heute die meisten Menschen gar nicht vorstellen können. Das ist für viele heute schon nicht mehr nachvollziehbar, nicht mehr wirklich nachvollziehbar, weil wir einfach so stark intellektuell geworden sind. Wir müssen also dorthin kommen. Wenn wir bei Arimanischen bleiben in der Sprache, dann wird sie eben zerfallen und sie zerfällt auch das Ariman, zieht eigentlich das Sprachliche immer mehr in den Kopfbereich hinaus. Sie merken das auch im Sprechen. Früher hat man viel stärker aus dem Atem herausgesprochen, aus dem ganzen Organismus des Menschen herausgesprochen. Teilweise tut man das bei den südlicheren Völkern noch ein bisschen leichter, aber auch nicht mehr ganz so wie früher. Aber besonders bei uns hat sich das schon sehr reduziert. Wir sprechen eigentlich gar nicht mehr den vollen Atem, sondern sehr viel. Wir quetschen ein bisschen da was heraus aus dem Kehlkopf. Hauptsache, es ist gescheit, was man sagt. Das ist einmal das Wichtigste. Das zieht sich die Sprache ganz so zusammen auf diesem Bereich. Und wenn wir die Sprache erneuern wollen, aus dem Michaelischen, müssen wir eigentlich von da ganz weggehen und es aus den Herzkräften heraus erneuern. Von da strömt es herauf. Da ist eigentlich dann das Herzprinzip drinnen, da ist die Wärme der Liebe drinnen. Da sind diese Wärmekräfte drinnen. Denn in dieser ätherischen Wärme, die aufsteigt, die einerseits mit dem Michael zu tun hat, die aber vor allem auch sehr stark mit dem Christus zu tun hat, denn der Michael den Weg bereitet. In dieser Liebeswärme sozusagen ruhen die schöpferischen Kräfte, die dann letztlich auch die Sprache hervorbringen. Also zweierlei sehen wir schon daraus kommen. Erstens ein neues Denken, aber auch eine neue Sprache. Das Denken wird das erste sein. Interessanterweise wird daraus entstehen wird ein neues. Die Sprache wird länger noch brauchen. Und zwar deswegen länger brauchen, weil im Grunde da noch viel, viel tiefere gestaltende Kräfte dahinter stecken. Am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und ein Gott war das Wort. nicht am Anfang war der Gedanke. Und dein Gedanke war bei Gott. Es ist, liegt eigentlich in der Sprache etwas Tieferes, Schöpferisches. Und das rein Gedankliche ist dann nur ein gewisser Ausschnitt davon. Oder schon eine Abschwächung davon.